Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Marc Lea von Fabletics im Rahmen des K5 Commerce Casts über ein ganz spannendes Geschäftsmodell. Er verbindet nämlich Mode, Sport in einem Soft-Subscription-Modell. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei Fabletics.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und mit einem sehr besonderen Geschäftsmodell. Herzlich willkommen, Marc von Fabletics. Moin, Marc.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil das Geschäftsmodell Subscription im D2C wirklich ein ganz heißes ist. Wir wollen über Fabletics sprechen, auch über die Vor- und Nachteile dieses Geschäftsmodells. Ist ja auch nicht ganz unkontrovers, aber wir haben hier einen Marketing-Schwerpunkt und ich finde das aus Kundengewinnungs- und Kundenbindungsperspektive super spannend, sich mit eurem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Deshalb vielen herzlichen Dank, dass du bereit bist, hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Bevor wir einsteigen, lieber Marc, bitte sag doch kurz ein, zwei Sätze zu dir und danach zum Geschäftsmodell von Fabletics.
Ja, also meine Geschichte ist so ein bisschen passend, die dann dazu geendet hat, dass ich bei Fabletics gestartet bin. Ich habe fast 6 Jahre Glossybox gemacht, was ein Beauty-Subscription-Modell war oder immer noch ist. Bin dann irgendwann in die Luxusmode gegangen bei Stylebop, wo wir Luxus-Fashion verkauft haben. Eher minder erfolgreich, um es kurz zu halten. Und dann bin ich als CEO zu 8Fit gegangen, was eine Fitness-App ist. Wie man unschwer auf dem Video erkennen kann, ich sehe super aus, bin super schlank, super fit. Deshalb, ich habe unsere Geschäftsmodelle immer sehr stark genutzt. Aber alles in der Kombination Fitness, Fashion, Subscription passt irgendwie ganz gut zu Fabletics. Deshalb war auch irgendwie diese ganze Interviewprozess, um hier zu starten, relativ einfach, weil ich genau den ganzen Quatsch irgendwie überall schon mal gemacht habe. Genau, zu Fabletics selbst.
Und heute, ganz kurz bevor wir einsteigen, heute bist du General Manager für Europa.
Genau,
Das heißt, du verantwortest wie viele Märkte ungefähr? Europa ist ja groß.
Genau, wir machen im Moment 7 Märkte, wobei wir, und da kommen wir wahrscheinlich später dazu, außen mit deinen D2C jetzt nach und nach auch ein Thema Wholesale, Retail Stores und so weiter machen. Deshalb wird es mittelfristig, also in den nächsten 12 Monaten, wahrscheinlich alle Märkte in Europa angehen. Aber aktuell 7 Märkte machen wir mit unserem Subscription-Modell, genau.
Okay, super. Jetzt zu Fabletics,
bitte. Zu Fabletics ein paar Sachen, und zwar, uns gibt's seit 10 Jahren. Das Lustige ist, Fabletics hat man in Deutschland nicht ganz so extrem auf dem Schirm. Oft muss ich erstmal erklären, dass wir Fabletics nicht Freeletics sind, auch wenn Freeletics einen tollen Job macht, aber wir sind Fabletics. Wir sind einer der ersten Unternehmen gewesen, die bunte Yoga-Hosen verkauft haben. Früher hat Lululemon und andere Marktteilnehmer eben fast nur schwarze Yoga-Hosen verkauft zu einem sehr hohen Preis, und wir sind die ersten gewesen mit einem bunten Ansatz. Vor 10 Jahren ist das Ganze gegründet worden in den USA. Wir haben wirklich unser Headquarter in Los Angeles, was durchaus seine Vorteile auch für mich hat, ehrlicherweise, dass ich dann wieder nach LA darf. Aber da hat es gestartet, und weil wir eine Unternehmensgruppe sind, wo noch 2 andere Geschäftsmodelle darunter sind, das ist Savage X Fenty mit Rihanna und Just Fab, war so, dass wir die europäische Struktur schon von Anfang an hatten. Heißt, man hat Fabletics in den USA gelauncht und ein paar Monate später auch UK, Deutschland und so weiter.
Okay, also erst ein Unternehmen, was 10 Jahre alt ist, und kannst du uns eine Umsatzgrößenordnung nennen, damit wir noch mal ein bisschen die Relevanz hier verspüren?
Genau, also Fabletics selbst hat letztes Jahr mehr als $700 Millionen Umsatz gemacht. Wir sind über 15% von 2022 auf 2023 gewachsen, was für unser Geschäftsmodell und auch für die Branche ungewöhnlich ist. Wieso? Wir wissen, glaube ich, alle, 2020, 21 mit Covid konntest du Yoga-Hosen verkaufen, ohne dass du irgendwie groß Marketing machen musstest, weil der Markt einfach komplett leer gefegt war. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, aus diesem Covid-Hype für Activewear, also nicht falsch verstehen, Covid war furchtbar, Aber trotzdem rauszukommen und immer noch ein Wachstum an den Tag zu legen, was, glaube ich, für die meisten E-Commercer oder für die meisten Modelle gar nicht so einfach war. Bei 700 Millionen oder ein bisschen mehr als 700 Millionen Dollar Umsatz ist es so, neben unserem klassischen Subscription-E-Com-Modell haben wir auch insgesamt 95 Stores. Im Moment alle in den USA. Wir hatten auch 2 in Europa, einen in Berlin. Berlin ist ein spezieller Retail-Markt, kann ich nicht unbedingt sofort jedem empfehlen, in Berlin zu starten. Und einen in London in der Regent Street, und da ziehen wir gerade um und suchen eine neue Location. Aber wir werden auch in Europa weiter das ganze Thema Retail angehen. In 2 Tagen startet auch unser nächster Pop-Up-Store in Dortmund. Also von daher, wir kombinieren immer online mit der Offline-Welt, weil es ziemlich wichtig für uns ist.
Sehr gut. Wir nehmen diesen Podcast heute am 30. Mai auf. Also deshalb, wenn er erscheint, ist vermutlich in Dortmund euer Geschäft schon offen. Ja. Ihr seid ein Subscription-Modell. Also Fabletics ist ein, ich denke, das ist praktisch euer größtes Geschäftsmodell, richtig?
Genau. Also vielleicht im Kern sind wir erstmal eine Active-Wear-Brand, heißt mit Yoga-Hosen, Hoodies, also alles, was du benötigst, um zum einen natürlich ins Gym zu gehen und Sport zu machen, aber auf der anderen Seite Kleidung, die du auch jeden Tag nutzen kannst, auch in die Arbeit zu gehen. Also ich habe jetzt unter anderem ein T-Shirt von uns an. Wäre ziemlich schlimm, wenn ich es nicht anhätte. Aber tendenziell ist es wirklich, wir produzieren Produkte, die du zu jeder Zeit nutzen kannst, ob für den Alltag oder eben für die sportliche Betätigung. Das ist quasi der Kern. Und das Geschäftsmodell, wie wir die Produkte verkaufen, ist eine Subscription. Und die Subscription ist sehr, sehr speziell. Also es ist nicht so, du zahlst jeden Monat deine 55 Euro und bekommst Warte, sondern es ist so, natürlich haben wir ein initiales Angebot, damit du in unsere Subscription kommst, das sehr kompetitiv ist. Klassischerweise ist es so, zwischen 2 Yoga-Hosen für 19, 24 oder 40 Euro. Das kommt ein bisschen immer drauf an, auf die Jahreszeit, auf den Marketingdruck, den wir verspüren, wie stark wir dieses Offer machen müssen. Und danach ist es so, dass du jeden Monat entscheiden kannst, ob du eben ein VIP-Credit, nennen wir das Ganze, oder ein Membership-Credit, aufladen möchtest oder nicht. Also du kannst jederzeit sagen, ich will heute nichts haben. Dann ist es so, du hast zwischen dem 1. und 6. Zeit zu sagen, ich will skippen. Dann zahlst du gar nichts bei uns. Wenn du nicht sagst, du willst skippen, dann zahlst du 54,95, und das kannst du dann später einlösen für ein Outfit, für Produkte, und dann hast du auch den größten möglichen Wert an Discount. Was heißt das? Ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich mit Yoga-Hosen auskennst, aber eine gute Yoga-Hose liegt so zwischen 100, 120 Euro ungefähr. Bei uns liegt die, wenn du als normaler Gast bestellst, also ohne Subscription, bei 80. Wenn du in der Subscription bist, liegt die zwischen 45 und 50. Also du hast einen erhöhten Discount. Und wenn du den VIP-Credit verwendest, dann bekommst du ein komplettes Outfit für 55. Und das ist eigentlich ein ziemlich unschlagbarer Deal. Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr spezielles Modell, weil du im Endeffekt keine Produkte in der Subscription hast, sondern einen VIP-Credit, den du einlösen kannst.
Sehr gut. Das ist ja gar nicht so unkomplex. Als ich mich dem Thema genähert habe, habe ich mich irgendwie kurz an den Bertelsmann Buchclub erinnert gefühlt. Aber jetzt, wo du es mir so erläutert hast, merke ich da Unterschiede, die nur noch die Älteren von unter uns werden sich daran erinnern können, dass es mal den Bertelsmann Buchclub gab. Da gab es aber so eine Zwangszuteilung, ne? Wenn man da nichts getan hat, hat man irgendein Buch gefischt gekriegt.
Ja, ich muss aber sagen, du bist gar nicht so weit weg. Der Bertelsmann Buchclub hat ja auch die Subscription verwendet, um die Buchpreisbindung im Endeffekt auszuhebeln.
Richtig. Mhm.
Genau, und im Endeffekt machen wir nicht ganz anders, wobei bei uns gibt es keine Buchpreisbindung, sondern bei uns gibt es eben sehr günstige, hochqualitative Produkte. Das Thema ist natürlich immer, wieso hast du eine Subscription und wieso machst du es nicht einfach, wieso verkaufst du nicht die Hose für 80 Euro? Im Endeffekt ist es so, dass es muss ich nicht sagen, wir sind hier in einem B2B-Podcast, das Geschäftsmodell mit einer Subscription hat den Vorteil, dass du deine Repeat-Kunden hast, die du halt nicht teuer über Retargeting und Co. nochmal reinholen musst. Du musst die nicht permanent mit E-Mails bombardieren und, sondern du hast halt einen natürlichen Traffic auf der Seite, der jeden Monat zwischen dem 1. und 5. bei uns extrem hoch ist. Das ist unser Peak. Und dann verkaufst du relativ viel. Also deshalb sehr spezielles Geschäftsmodell, hat aber seine Schönheit darin, dass es eine Mischung ist aus Retention, dass du immer wieder die Kunden auf die Seite bekommst, ohne dass du viel dafür tun musst. Und auf der anderen Seite, wenn ein Kunde das verstanden hat, dann kauft er auch tendenziell nicht mehr bei vielen anderen Marken ein im Activewear-Segment, weil er bei uns die besten Preise bekommt und es macht eigentlich fast keinen Sinn mehr, woanders einzukaufen. Also es ist so ein bisschen, befruchtet sich.
Also du rennst bei mir offene Türen ein, wenn es um die Schönheit von Subscription-Modellen geht, wenngleich das sicherlich von der Kundenwahrnehmung mehr als erklärungsbedürftig ist, aber wenn man sich so nähert, würde man sagen, löst das ja viele Probleme von D2C E-Commerce auf einmal. Du hast schon ein paar, wir können dir gerne durchgehen, wenn du magst. Die Plattformabhängigkeit, dass man praktisch auf beiden Seiten, auf der Kundenakquisitionskostenseite, nicht auf der Kundengewinnungsseite, eigentlich im Grunde sind es die CPOs, die immer wieder auf Transaktionsebene, die hoch sind. Dann habe ich den Preis, die Preisdruck-Thematik, Vergleichbarkeit. Ihr seid jetzt eine Eigenmarke, das hilft natürlich auch. Und Wechselkäufer bindet ihr dann dadurch auch sehr, sehr stark. Und die Kombination aus Preisdruck und Wechselkäufern ist ja nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Habe ich irgendwas vergessen an Problemen, die es löst?
Cashflow.
Sehr gut, sehr gut.
Also Entschuldigung, wenn ich sage.
Guter Punkt. Oft übersehen, aber Dinge müssen ja auch finanziert werden oder vorfinanziert werden.
Also du hast, also es gibt noch ein paar Themen, die du da damit löst. Nummer eins.
Negatives Working, habt ihr, im Grunde ist das eine Vorfinanzierung, oder?
Ja, es geht nur sogar noch weiter. Also wenn wir mal dein Funnel durchgehen, da fehlt noch mal insgesamt das Inventory, wo wir deutlich spezieller produzieren können, weil wir deutlich genauer wissen, was wir tun und für welchen Kunden wir das Ganze produzieren. Und eine Sache, die für mich sehr, sehr speziell war, früher aus der Luxusmode hast du Retourenquoten zwischen 45-55%, weil die Leute kaufen sich irgendwie L, XL, XXL und dann gucken sie, was passt. Besonders bei Schuhen ist es ja noch extremer. Ich glaube, fast alle im Handel kennen Retourenprobleme und Zalando hat ja das Problem auch immer wieder. Bei uns ist die Retourenquote zwischen 12-15%. Das ist fast nichts im Vergleich zu so einem Produkt. Also deshalb, wir haben es auch geschafft durch diese Subscription, weil wir den Kunden einfach besser kennen, weil der länger dabei ist, weil er weiß, was das Sizing ist, dass er im Endeffekt tendenziell fast nichts retourniert, weil er immer genau den Artikel kauft, der ihm passt.
Ja klar. Ich wollte gerade sagen, ihr schließt zwei große Faktoren für Retouren aus. Auswahlbestellung. Also klar, ihr habt vermutlich auch Auswahlbestellung, aber nicht so groß, da ihr eine Eigenmarke seid und ihr hoffentlich die zumindest auf der größten Passform-Variante Expertise habt. Und auch ein großer Treiber sind ja im Grunde die Zahlungsarten. Ne? Vorkassenbestellungen haben eine geringere Retourenquote als Nachkassenbestellungen. Das ergibt, okay, je tiefer wir einsteigen, desto schöner wird das Geschäftsmodell. Aber ich finde auch gerade auf der Inventory-Seite, das natürlich ihr könnt vermutlich viel, viel bessere Prediction machen auf einer Artikelebene bis zu auf einer Farben- und Größenebene, weil ihr ja ein sehr, sehr tiefes CRM-System vermutlich habt. Aber wir werden über beide Sachen sprechen. Lass uns gerne mal über das CRM sprechen, bevor wir ins CRM einsteigen. Ich habe es verstanden, dass man bei euch auch als Nicht-Mitglied Transaktionen machen kann. Genau. Kannst du uns verraten, wie groß das Verhältnis Umsatzanteil zwischen Walk-ins und durch Member generierte Transaktionen oder Umsätze sind?
Also die Umsätze ist natürlich ein bisschen unfair vor dem Hintergrund. Die Subscription hat natürlich so einen enormen Umsatz im Sinne von, wir haben in Europa 250.000 Kunden beziehungsweise VIPs, wie wir sind, Subscriber. Wir machen tendenziell so zwischen 500 und 1.000 Guest Orders im Monat, was sehr, sehr gering ist, um Gefühl dafür zu geben, wir akquirieren eine mittlere fünfstellige Anzahl an neu VIPs jeden Monat. Okay. Also von daher, die Ratio ist sehr, sehr gering. Also jetzt vielleicht nochmal in die USA gestochen oder mit den Retail-Stores, da sieht es natürlich anders aus. Dadurch, dass du Leute hast, die einfach in den Retail-Store gehen und einfach die Produkte haben wollen, denen erklärst du das Membership-Modell und sagst, du kannst aber auch als Gast kaufen. Da hast du dann tendenziell eine Conversion-Rate zwischen 40-50% zu einer Membership. Aber dort ist es schon so, dass tendenzielles Verhältnis 50-50 ist zwischen Guest-Orders und Membership Orders.
Sind Guest Orders anonyme Orders oder sind das Guest Orders, die ein CRM-Opt-in gegeben haben, also dass ich dann noch eine spätere Wandlungsmöglichkeit habe, aus einem Guest einen Member zu machen?
Im besten Fall ja, aber am Ende ist der kann der Kunde natürlich entscheiden, ob er uns ein Opt-in oder nicht gibt. Wir haben von vielen dieser Kunden natürlich ein Opt-in. Fragen natürlich auch nett nach, beziehungsweise gibt einen kleinen Discount, wenn du ein Opt-in machst. Aber tendenziell ist unsere Webseite voll und ganz auf die Membership ausgelegt. Es ist sogar sehr kontraintuitiv, als Gast zu bestellen. Also wir machen es dem Kunden schon sehr, sehr schwer, überhaupt als Gast zu ordern, weil du am Ende siehst du so ein bisschen, hey, ich könnte, also unser initiales Offer aktuell in Deutschland ist 2 für 19 und 80% auf alles. So, du kannst dir dann entscheiden, hey, will ich als Gast für 200-300 Euro kaufen oder gehe ich in die Membership, wo ich dann irgendwie 40-50 Euro zahle. Die wenigsten sagen dann, oh, ich kaufe als Gast ein. Also deshalb, wir machen es schon sehr, sehr schwer. Wir machen es dem Kunden natürlich nicht schwer, aber
ihr incentiviert sehr stark. Genau. Ja, das ist ja auch eine Methode. Ich meine, versuch mal bei den asiatischen Plattformen nicht über die App zu bestellen. Also du wirst ja im Grunde auch, bei denen ist es nochmal anders, da gibt es vielleicht nicht so eine richtige Membership, aber bei denen ist es einfach, ist der Membership der App-Install. Und das lernen jetzt Kundinnen und Kunden ja sehr, 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 sehr deutlich, dass es da von der Advertiser-Seite präferierte Bestellmethoden gibt. Okay, das verstehe ich, und gerade auch mit der Rabattlogik, mit der Pricing-Logik, ist das natürlich ein starkes Incentive, dann bei euch zu bestellen. Wenn ich so drauf gucke, wir gehen gleich in Akquisition und CRM rein. Wenn ich so drauf gucke, über die Kommunikation, die ich so gesehen habe, wirkt das ja auch sehr stark einen Push-Charakter, ne? Also ich könnte mir vorstellen, weil wir gerade so vorhin bei Problemen oder bei Herausforderungen, die E-Commerce im Allgemeinen hat, ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch in der Lage seid, bessere Push-Impuls zu setzen, als immer nur eh schon bestehende Nachfrage nochmal umzuverteilen. Das geht so schon in die Richtung in euren Kanalmix der Kundengewinnung. So, wenn ich euch jetzt von außen wahrnehme, merke ich sehr, sehr deutlich, wie ihr es schafft, Begehrlichkeiten zu wecken. Viel mehr, als dass ihr einfach nur die funktionalen Dinge verkauft, die ich, also wenn ich hier eh schon sage, ich brauche jetzt meine Yoga-Hose oder meine Laufhosen, die ich sowieso schon kaufen wollte, sondern ich habe bei euch gesehen, dass ich praktisch selbst schon den Impuls hatte, mir zwei günstige Laufhosen zu kaufen, obwohl ich eigentlich einen ganzen Schrank voll Laufhosen habe und zu wenig laufe.
Also das Lustige ist, meine Frau, die beschwert sich schon, weil sie gemeint hat, es gibt keine Person, die so viele schwarze T-Shirts hat wie du, weil ich natürlich auch jeden Monat gucke, was gibt's Neues und dann immer wieder was Neues kaufe. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Tendenziell ist es so, dass unser Kernproblem in der Acquisition ist eigentlich, die meisten Leute denken sich, der Deal ist viel zu gut, als dass er wahr ist. Also das ist quasi dort, wo wir sehr, sehr stark mit dem ganzen Thema Branding und Trust-Elementen und so weiter ansetzen müssen. Und deshalb haben wir auch die Retail-Stores. Also die Retail-Stores sind nicht für uns, klar, wenn die Profit machen, ist schön. Aber das ist gar nicht der initiale Zweck, sondern es ist eher nochmal der Zweck, den Leuten zu sagen, hey, wir sind eine seriöse Company und die Qualität unserer Produkte ist genauso, wie du sie hier fühlst, auch wenn der Preispunkt sich anders anfühlt. Also ich meine, so hat es auch klingen mag, eine Yoga-Hose für 12 Euro im initialen Offer, was kann das für eine Yoga-Hose denn sein? Was für eine Plastikgeschichte aus China muss das denn sein? Ja. So, und wenn du es dann das erste Mal in der Hand hast, und wir kommen zum Punkt, du hast gemeint, unterschiedliche Marken, ich musste hier lernen, was für unterschiedliche Materialien eine Yoga-Hose haben kann, und dass es für Yoga eine andere Materialzusammensetzung ist als für andere Sportarten, und dass es für jeden Bedarf die richtige Yoga-Hose gibt, was für mich, also jetzt spreche ich, glaube ich, für 80% aller Männer, für uns ist eine Yoga-Hose, eine schwarze Yoga-Hose, einfach so eine Yoga-Hose, und Material ist uns ziemlich Wurst. Aber das ist schon, also das ist das Thema, wo wir den Kunden mehr educaten müssen, ihm zu erklären, hey, die Qualität ist gut, auch wenn das initiale Offer sehr, sehr, also sich viel zu gut anhört. Und wir müssen halt sehr, sehr viel trotzdem im Branding machen, um das so zu transportieren. Aber ja, der Push ist natürlich, jeden Monat kommt eine neue Kollektion. Ich sag's mal so, eines der schönsten Geschäftsmodelle, die ich je gesehen habe, und ich habe schon ein bisschen was gesehen, und auch wieder ein bisschen mehr gelernt, wie man eine Subscription mit einem physischen Produkt verknüpfen kann, ohne wie im Bertelsmann Club irgendwann mit den Leuten irgendein Buch einfach zuzuschicken, sondern denen eine Möglichkeit zu geben, immer wieder was Neues auszuwählen und trotzdem die Freiheit zu lassen, einfach auch mal zu sagen, hey, ich will diesen Monat nix oder ich will die nächsten 4 Monate nix. Also vom Geschäftsmodell her selten sowas Spezielles, aber auch so, also jetzt kann man natürlich nicht sagen, Geschäftsmodelle sind schön, aber die Schönheit in dem Geschäftsmodell ist in vielen Faktoren die größte Challenge, und wir steigen ja gleich nochmal ein. Acquisition ist mit jedem Subscription-Modell die größte Challenge. Wie kannst du deinen CAC gegen den Customer Lifetime Value austarieren? Und ich glaube, das haben alle Unternehmen, aber du hast bei einer Subscription den großen Vorteil, dass du es deutlich besser planen kannst. Du weißt, wie hoch deine Attrition ist, du weißt, wie sich das Tenure-Based entwickelt und. Und wir sind, glaube ich, eines der wenigen Unternehmen, manchmal auch sehr zu meinem Leidwesen, die Technik selber entwickelt hat. Also wir haben ein großes Tech-Unternehmen, also wir sind eigentlich so unser Hintergrund ist Tech-Style, also wir versuchen irgendwie Tech mit Stil zu verbinden. In manchen Momenten denke ich so, mit Tech hat das nicht viel zu tun, wenn du dann so kleine Features haben willst und die erklären dir dann hier 4 Monate, 6 Monate dauert's. Aber das Schöne ist, dass wir wirklich zu allem Zahlen haben. Wir haben sehr, sehr gutes Reporting. Wir nutzen sehr viel AI inzwischen, um besser zu verstehen, wie wir Produkte einkaufen müssen und. Also wir sind wahrscheinlich eines der datengetriebensten Fashion-Unternehmen, die es auf diesem Planeten gibt. Klar, die Chinesen sind auch nicht schlecht, die machen auch sehr, sehr viel richtig und haben auch sehr viele Daten. Aber im Sinne von, wie produzieren wir was, wann, in welcher Farbe und, habe ich so in der Form noch nicht gesehen.
Super. Lass uns da einsteigen. Also ich bin total überzeugt von den Vorteilen dieses Geschäftsmodells, von den Nachteilen, also was ja Attrition oder Churn oder Kundenabwanderung, das kennt ja der normale das transaktionsbasierte Geschäftsmodell kennt das natürlich auch, nur hat es davor nicht diese schöne Kundenbindung, wenn der Lifetime noch anhält. Die Gewinnung, du sagtest vorhin, ich glaube, das war für Deutschland an mittleren vierstelligen Anzahl. Mittleren vierstelligen Anzahl an Kunden, Entschuldigung, in Europa. Ich meine, mit Kunden meinst du vermutlich Member, ne? Also genau. Damit meinst du nicht die Transaktion. Genau. Das ist ja schon ein Wort. Lass uns mal auf der Kanalebene vielleicht anfangen. Was sind so die stärksten Kanäle, wie ihr Neukundengewinnung macht?
Also jetzt kommen wir nochmal ganz kurz, wir sind ein sehr internationales Unternehmen, und auch wenn man uns in Europa nicht so auf dem Schirm hat, wir gehören zu den Top 50 Spendern bei Facebook und bei Meta. Mhm. Also wir geben 100 Millionen plus bei Meta aus jedes Jahr. Das ist schon ein ganz ordentlicher Batzen. Also deshalb, Meta ist by far immer noch unser größter Kanal, was die Marketingkosten angeht. Klar, die klassischen Google Shopping, Google Search, da kommst du nicht dann vorbei. Wir investieren relativ viel jetzt in TikTok und werden in UK wie in USA in den nächsten 1-2 Monaten mit TikTok Shop auch starten. Aber de facto eigentlich der größte Batzen ist ganz klar Meta. Was wir zusätzlich machen, ist immer mal wieder Branding-Maßnahmen im Sinne von, wir haben lange Zeit TV geschaltet. In den USA schalten wir im Moment auch noch TV. Was aber eine der größten Treiber ist, ist eigentlich die Collaborations oder unsere Gesichter, die wir teilweise verwenden. Gegründet wurde Fabletics mit Kate Hudson, die aber dann 21, 22 gesagt hat, sie geht eher ins Board und möchte nicht mehr irgendwie vor allen rumtouren. Dann haben wir eben Fabletics Man gelauncht, das ist dann mit Kevin Hart, was natürlich auch einen Vorteil hat, weil der natürlich auch ein sehr schönes Netzwerk hat. Und im Moment unser größter Partner oder Gesicht ist Khloe Kardashian. Jetzt muss ich dazu sagen, ich muss mit meiner Frau natürlich Kardashians mir anschauen, deshalb bin ich in dem Game inzwischen drin, aber gleichzeitig, ich hätte nicht gedacht, wie unfassbar bekannt auch die Kardashian und auch Khloe in Europa ist, das ist ein unfassbar und wie viel Marktresonanz du bekommst, wenn du mit so jemandem zusammenarbeitest. Und auch wenn man das nicht so auf dem Schirm hat, wir arbeiten auch noch mit Lizzo zusammen. Wir haben eine eigene Marke mit Lizzo, was Yeezy ist, die so ein bisschen unter Fabletics läuft. Also deshalb, wir haben sehr, sehr große Markengesichter, die uns natürlich helfen, das ganze Thema zu transportieren. Mhm. Und ich glaube, ich muss kein Geheimnis sagen, wenn du über den Handle von einer Khloe deine Ads schaltest, hat das einen anderen Impact, als wenn es über Fabletics läuft.
Genau, im Sinne von Kosten für Reach und auch in Conversion, ne? Also genau. in Klick und vermutlich auch Subscriber Conversion. Genau. Das verstehe ich. Es werden vermutlich viele, die aus der in Anführungsstrichen traditionellen E-Commerce-Welt kommen, aufgehört haben. Als du gesagt hast, Meta ist klang so deutlich größer als Google. Das ist vermutlich auch die Tatsache geschuldet, dass ihr Push-Impulse setzt, eher als dass ihr Zielkäufer bedient, oder?
Ja, also im Endeffekt ist es ja so, keiner benötigt eine Subscription für einen Fashion-Artikel. Das können wir mal ganz kurz halten. Also ich meine, ich habe früher 6 Jahre Glossybox gemacht und was ich immer erklärt habe den Leuten ist, wieso Google nicht funktioniert, weil keiner heute aufgestanden ist, der gesagt hat, hey, ich wollte schon immer mal eine Beautybox mit 5 Artikeln, wo ich nicht weiß, was drin ist. Das gibt's schlicht nicht. Also deshalb, du bist eher in dem Desire Creation und weniger in der Natural Demand fulfillen. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich Google Shopping auch in place und wir machen sehr, sehr viel in SEO auch. Unser SEO-Manager kämpft immer wieder um den ersten Platz bei Leggings gegen Zalando und Co. Also es ist nicht so, dass wir nicht auch in dem Segment sehr, sehr viel tun. Aber tendenziell ist es, du musst den Leuten unser Geschäft und die Produkte erklären, weil es stehen halt die Leute nicht auf und sagen, ich wollte schon immer mal eine leopardfarbene Leggings haben. Also klar, das gibt's schon. Aber wenn die dann das auf der Haut von jemandem sehen, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Also es ist wirklich eher Demand-Kreation und nicht Demand-Fulfillen, ganz klar.
Ja. Und auf der Seite der Kollaboration mit den sehr reichweiten, starken, prominenten Partnern, die ihr habt, funktioniert das dann über die jeweiligen sozialen Medienkanäle der Partner, die ihr dann mit Paid Media amplifiziert, richtig?
Genau. Also wir suchen uns tendenziell immer Partner aus, die nicht einzeln nur funktionieren. Also klar, Khloe Kardashian hat auch irgendwie, jetzt müsste ich lügen, ich weiß nicht auswendig, irgendwie 150 bis 200 Millionen Follower. Was wir aber immer suchen, ist jemand, der ein gutes Netzwerk mit an den Tisch bringt. Heißt, als Khloe gepostet hat, hat Kim gepostet, hat also die halbe Familie dazu gepostet. Und dann sieht die Welt schon nochmal ein bisschen anders aus, ehrlicherweise. Mhm. Und also allein schon der organische Track davon funktioniert noch sehr gut. Und ich meine, wir wissen alle, irgendwie Influencer haben vor 5 Jahren noch besser funktioniert, als sie heute funktionieren. Also wenn ich mir überlege, was ich bei Glossybox gebucht habe an Influencern und die dann am Schluss irgendwie 1000, 1500 Subscriptions gemacht haben. Und heute bin ich mal froh, wenn ich einen Influencer buche, der macht 50. Mhm. Das ist schon eine andere Welt heute. Aber so große Namen helfen dir schon im Sinne von nicht nur das Direct kind of die direkte Interaktion mit dem Star, aber gleichzeitig, dass du dieses Trust Building sehr, sehr stark in dem Moment hast und die Leute sagen, hey, ja klar, Fabletics kenne ich, Khloe hat Fabletics an und ich bin ja guter Dinge, also ich schlag gleich noch auf Holz, dass wir in der aktuellen Kardashians Staffel vielleicht auch stattfinden, weil Khloe war auch bei uns im Headquarter mit dem Kamerateam und dann sind wir auch nochmal ganz gespannt, was da passiert.
Na, super spannend. Die nutzt ihr nur den Head der Influencer-Welt, also nur die Influencer, die sehr, sehr große Reichweite haben, oder habt ihr auch einen Longtail-Influencer, also das ist auch so viele, viele Influencer, die etwas weniger oder deutlich weniger Reichweite haben?
Also wir haben drei Segmente eigentlich. Einmal ist natürlich wirklich Gesichter von Fabletics, die müssen tendenziell sehr, sehr groß sein und kosten uns auch ein bisschen Geld. Also ich muss sagen, ich habe auch geschluckt, als ich dann die Kosten für eine Khloe Kardashian gehört habe und habe gedacht, ich hätte mal Influencer werden sollen. Dann hast du natürlich so die mittlere Basis, das sind Influencer irgendwie 100 bis 500.000, denen wir natürlich auch Geld zahlen. Und dann haben wir ein großes Gifting-Programm, wo wir sehr, sehr viel Leuten, die irgendwo zwischen 2.000 bis 15.000 Follower sind, sehr, sehr viel giften, damit sie unsere Sachen testen können. Das Schöne ist, besonders beim Thema Gifting, ist, dass wir sehr, sehr viele Influencer dann haben, die dann sagen, hey, die Marke ist so cool, ich gehe in die Subscription und benutze die Produkte auch. Also irgendwann mal kommst du aus diesem Gifting heraus hinzu, du hast eine normale Kundenbeziehung auch. Aber das sind so die drei Segmente. Natürlich diese Highlight-Momente mit einer Khloe Kardashian oder mit einem Kevin Hart. Wir hatten jetzt letztes Jahr, war Lizzo hier in Berlin, da haben wir ein großes Event auch gemacht und es ist ganz nett, mal eine Lizzo auch in Persona zu sehen und mit der kurz zu quatschen und so weiter. Aber der Effekt, der den so ein Star auf deine Kundenbasis hat, ist natürlich sehr enorm.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das bringt mich so ein bisschen zu dieser Kundenakquisitionskostenfrage. Am liebsten hätte ich es ja gerne jetzt runtergebrochen, eure Marketingkostenquote über alles.
Ja, klar.
Dann schieß doch mal los und danach werde ich dich natürlich fragen, was so die Kundenwerte dazu sind. Aber gib uns mal bitte einen Einblick in deine Marketingkostenstruktur, bitte.
Also gar kein Thema. Es ist so, dass wir so knapp 70-75% wirklich im Meta ausgeben, um Gefühl zu bekommen, wir geben eine achtstellige Summe in Europa aus, also ein bisschen mehr als 10 Millionen, zwischen 10 und 20 Millionen, sagen wir es mal so. Davon gehen Großteil in Meta. Wir testen neue Channels, also 10% sind tendenziell für neue Channels zur Verfügung. So 5-6% geht in Google, also ein sehr geringer Teil. Klar, Brand Search kommst du nicht dran vorbei, aber an sich ist es wirklich Shopping, und Shopping ist für uns der große Nachteil, das Pricing-Thema, weil wir de facto dann wirklich Guest-Prices anzeigen müssen. Und dann bist du nicht mehr ganz so kompetitiv wie andere Marken, die auf dem Markt sind. Also dann bist du nicht so weit weg von dem Lululemon. Und eine neue Marke zu testen, oder ich nehme einfach Lululemon, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Der Test, also bleiben nur noch 10%, die nutzen wir dann wirklich für Branding-Maßnahmen. Also angefangen von Events, die wir machen, TV-Werbung, Out-of-Home, Brand-Activations und so weiter. Aber wir sind schon sehr, sehr stark Meta-getrieben, auch wenn sich das sehr komisch anhört und ich das so extrem auch noch nie in anderen Unternehmen gesehen habe. Aber das ist wirklich bis dato der Kanal, der mit Abstand am besten funktioniert. Und jetzt vielleicht ein bisschen zu den Metriken, die wir da haben. Wir agieren natürlich so in einer D1 CAC, M1 CAC und dann insgesamt ein CAC, und wir haben nochmal ein X-CAC, was wir selber uns definiert haben. Also vielleicht, was ist der D1? Also wirklich, ich sehe die Werbung und konvertierte sofort. Hin zu M1, was ist passiert im ersten Monat? Und dann der Overall CAC ist wirklich, was passiert über in dem Monat an Conversions, auch aus Leads, die vor 2 Jahren akquiriert wurden. Beim X-CAC, und das ist für uns eine Metrik, die sehr wichtig ist, ist quasi unsere Acquisition-Kosten minus die initiale Marge, die wir mit der ersten Order haben. Aber auch bei einer 2-24 und 80% off, auch wenn die Leute es nicht glauben mögen, wir haben immer noch eine positive Marge und können dann immer noch ein bisschen was von den CAC-Kosten eben auffangen. Also deshalb, X-CAC ist für uns sogar manchmal wichtiger als der klassische CAC. Wir haben eine Spezialität, die ich so vorher in Unternehmen auch nicht gesehen habe. für uns ist jeder neuer VIP, selbst wenn du eine Deaktivierung machst, also wir gucken nicht quasi wie klassische E-Com-Unternehmen in eine Customer Lifetime Value, quasi die E-Mail-Adresse, wie viel Umsatz hat die Overtime gemacht, sondern wir gucken wirklich der einzelne VIP, wie viel Customer Lifetime Value hat er, bis er dann cancelt. Und wenn er dann neu dazukommt, gilt er für uns als neuer VIP. Was für Vor- und Nachteile hat es? Klar, Nachteil ist, du hast manche Kunden, die dann 4, 5, 6 Mal subscriben oder reactivaten und du hast es nicht so ganz manchmal auf dem Schirm in deinem CM. Fullstop, weil du immer wieder quasi das neue Onboarding immer wieder startest. Also da sind wir nicht gut. Punkt. Mhm. Da muss ich jetzt auch nicht irgendwie um einen heißen Brei reden. Hat aber besonders in der Acquisition den großen Vorteil, weil du für viele dieser Kunden, die vielleicht vor 4, 5, 6 Jahren Kunde waren, trotzdem genau das gleiche Geld nochmal ausgeben musst und den auch so quasi behandeln musst, als ob er neuer wäre. Und das funktioniert besonders, was die Acquisition angeht, sehr, sehr gut. Und das macht unser Leben in der Acquisition leichter, CM ein bisschen schwerter, aber damit können wir leben. Tendenziell, um vielleicht nochmal noch einen letzten Satz zu sagen, CAC versus Customer Lifetime Value, wir sind knapp, und jetzt kommt natürlich immer Monat drauf an, Januar einfacher, wie wir wissen, die Leute wollen wieder ins Fitnessstudio gehen, versus mitten im Juli. Wir sind profitabel zwischen 5 und 8 Monaten nach der Akquise mit dem Kunden. Also wir haben den CAC dann wieder reingeholt. Und das ist schon ein sehr, also habe ich so in Subscription-Modellen auch nicht so extrem so schnell gesehen. In USA schneller als in Europa. Man muss einfach sagen, die Amerikaner geben einfach schlicht mehr Geld aus. Mhm. Also das sehen wir auch am AOV. Immer wenn du denkst, hey, du hast einen guten AOV und unser klassischer AOV im Repeat-Business ist irgendwo bei $100, also ihr hört schon, wir rechnen alles in Dollar drunter, weil wir eine internationale Company sind, ist die USA immer 20%, 30%, 35% höher.
Ach, das ist ja. Das ist super, dann lass mich raten, dann ist euer Lifetime nach 6 Monaten ungefähr bei 300 Euro. Oder anders gesagt, sind eure Kundenakquisitionskosten ungefähr im Ballpark von $300?
Nein, nicht mal in der Nähe von, also unsere Kundenakquisitionskosten sind, also gute, schlechte Monate. Natürlich, IDFA hat uns richtig geärgert. Vor okay. IDFA, das kann ich vielleicht sagen, lagen wir irgendwo zwischen $35 and $40.
Nicht für den Lead, sondern für den wirklich zahlenden erstmaligen Subscriber.
Ja. Du siehst schockiert aus, aber
es ist ich sehe begeistert, also ich bin ungläubig, fassungslos für alle, die nur die Audiospur jetzt hören. Ich überlege gerade, wie ich zu der anderen Einschätzung kam, weil du, das muss am Pricing liegen. Das muss an euren Rabatten liegen.
Also,
weil du, ist das dieser XCAC, den du meinst?
Genau. Also, okay. De facto, vielleicht so ein bisschen unser Funnel einmal drunter gebrochen. Mhm. Also, wir haben für ein CPL, unser CPL ist relativ hoch. Also das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich habe selten so hohe CPLs gesehen für ein Modell. Der Vorteil ist aber, aus dem CPL haben wir eine unfassbar hohe Conversion Rate. Wir sprechen dann über zwischen 12% and 15% von Lead to VIP oder zu initialer Order. Mhm. Das ist schon sehr, sehr hoch. Also deshalb, wenn ihr jetzt eure Geschäftsmodelle anschaut und euch überlegt, wie viel ihr für ein Lead zahlt, packt da mal 20-30% oben drauf. Und dann jeder Zehnte konvertiert, dann habt ihr ungefähr einen CAC und der ist deutlich unter $100. Natürlich wäre es für uns schöner, wenn der wieder bei 40-50 ist, aber wir sind irgendwo in der Range zwischen $50 and $100.
Okay, an Kundenakquisitionskosten über, also ich würde ja sagen über alle Kanäle, aber du sagst irgendwie Meta ist mit 80% der dominierende Teil. Okay, das verstehe ich gut. Wir kommen gleich zu den Kundenwertvarianten. Ich höre in letzter Zeit aus den Geschäftsmodellen, die aus den Unternehmen, deren Geschäftsmodelle Meta-abhängig sind, dass sich alle beklagen, dass der Anteil an organischer Reichweite in den letzten Monaten dramatisch verloren hätte. Das ist ja manchmal so ein indirekter Effekt, gerade weil alle ja auf Influencer setzen und das auch mal die Frage ist, welchen Influencer muss ich wie viel amplifizieren, was ist der organische echte Share, das ist ja nicht so schön einfach wie bei Google. Ist das ein Effekt, den ihr auch schon erlebt habt im US- oder im europäischen Markt?
Ja und nein. Also wieso ja und nein? Also klar, wir sehen den Effekt auch, dass organisch nicht mehr so ist, wie es mal war, aber das hat sowieso immer eine sehr kleine Signifikanz für uns gehabt, weil wir einfach so viel Geld ausgeben. Ja. Nur um ein Gefühl zu geben aus organisch versus wirklich Akquise, 80-85% aller VIPs kommt wirklich über unseren Media Spend. Wir haben einen sehr kleinen Teil nur über Direct oder organisch und so weiter. Also das hat noch nie einen großen Impact auf uns gehabt, was manchmal ein Vorteil ist, manchmal ein Nachteil. Nach IDFA war es erstmal ein Nachteil, weil man muss sich erstmal an die neue Welt gewöhnen und sagen, oh, unser CAC hat sich ja fast verdoppelt und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das hat noch nicht so einen großen Impact auf uns ehrlicherweise gehabt.
Okay, also bei allen Attributionsherausforderungen, die das mitgebracht hat, im Grunde müsste sich das ja auch in der Summe, wenn sich der CAC verdoppelt hat, sich das auch in der unternehmensweiten Marketingkostenquote durchschlagen, wenn auf einmal der Anteil von organischer Reichweite deutlich runtergeht. Also du hast ja bestimmt auch viele Walk-ins, die du nicht wirklich gut einer Maßnahme attribuieren kannst, oder?
Ja, also wir versuchen es natürlich immer irgendwie hinzubekommen. Wir haben, also vielleicht wie unser Funnel funktioniert, ist auch, du kommst auf eine initiale Landingpage, dann füllst du ein Quiz aus, was sehr intuitiv ist. Das Lustige ist, bei Glossybox hatten wir es genauso und was wir bei Glossybox irgendwann mal gemacht haben, ist das Quiz nach die Conversion zu schieben, weil wir dann eben eine höhere Conversion Rate hatten. Bei Fabletics ist es so, wenn wir es nach die Purchase machen, haben wir eine niedrige Conversion Rate. Deshalb ist es komplett konträr und deshalb kostet unser Lead natürlich auch mehr. Das Quiz hilft uns zu verstehen, woher der Kunde kommt oder was war so last moment of kind of, wo haben sie von uns gehört? Und wir haben schon sehr, sehr gute Attribution, was das Thema angeht. Aber natürlich hast du ein paar Kunden, wo du es nicht genau weißt. Aber nichtsdestotrotz, unser Funnel ist, also es ist, ich vergleiche es manchmal immer mit Amazon. Sind wir ganz ehrlich, Amazon hat eine beschissene Usability. Und wenn du dir heute einen Conversion Funnel dir anschauen würdest, würdest du den niemals so bauen, weil der einfach nicht gut ist. Aber für Amazon funktioniert er. Und bei Fabletics ist es nicht anders. Wenn ich vom Scratch einen neuen Funnel bauen würde, würde ich den niemals so bauen, wie ja, Fabletics den hat. Aber der funktioniert. Das ist total absurd. Mhm. Aber ja.
Ich finde das super interessant, ein Attributionsproblem durch eine auskunftsbasierte Information zu machen, hatten wir früher auch schon, aber ein Quiz ist natürlich deutlich interessanter, wenn er schlau gemacht ist, als diese bewusste Frage, woher haben sie uns kennengelernt. Super spannend. Lass uns kurz zu den Kundenwerten, also ich habe ja schon Teil vom Kundenwert verstanden, wie Attrition oder Churn gibt es, erkennst du Muster oder ich kenne garantiert jede Menge Muster, aber was sind so die prägnantesten Muster für Churn im Marketing-Game? Also hast du Kanäle oder Gewinnungsarten, die überproportional stark churnen und welche Kanäle sind so für dich die werthaltigsten?
Ich würde es nicht auf Kanäle unterbrechen, ich würde es eher unterbrechen. Du erkennst an der initialen Höhe des AOVs schon sehr, sehr gut, wie werthaltig dein Kunde ist und wie lange der dabei bleibt. Okay. Also so würde ich es vielleicht eher ausdrücken. Wie in allen Subscription-Modellen ist, je älter der Kunde, desto besser. Weil ältere Kunden, die interessiert die Kosten nicht. Also ich glaube, da erzähle ich auch kein Geheimnis. Auch wenn alle, auch wir natürlich auf den jungen Kunden abzielen. Aber das wirkliche Geld verdienst du natürlich mit alten Kunden. Mhm. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich finde es immer wieder lustig. Ich weiß, du sitzt jetzt in Hamburg, aber fast jeder kennt das Sohaus in Berlin. So, die Jungen, die benötigst du, damit die Alten kommen, aber eigentlich machen die Alten die Kohle, damit du am Ende, also es ist am Ende des Tages so.
Ja, und
es
ist bei jeder uns Bar nicht so.
Genau. Von daher, du siehst es am AOV und auf Basis des AOVs können wir schon einschätzen, wie hoch die Customer Lifetime Value des einzelnen Kunden ist. Natürlich verdächtigst du dich auch manchmal, aber so eine gute Basis hast du damit. Vielleicht was eine Subscription, du hast deine typischen Events für eine Cancellation, also du hast deine typischen Churn-Events und natürlich der allererste ist auch wie bei allen in den ersten 5 Tagen. Wieso? Weil dann das erste Paket ankommt und dann sagst du dir, hey, cool, entweder die Qualität stimmt oder stimmt nicht. Und selbst wenn die Qualität stimmt, dann sagst du dir, hey, ich habe jetzt vielleicht 2 oder 4 Leggings gekauft, ich brauche morgen keine Leggings, dann kündige ich erstmal. Man darf ja nicht so ganz vergessen, Subscriptions haben in Europa und besonders in Deutschland immer noch einen leicht negativen Touch. Und wieso? Da bin ich nicht, also ich will nicht sagen, ich bin nicht unschuldig, aber ich habe durchaus für Rocket Internet mit Glossybox gearbeitet. Ich weiß, Yamba hat dem Ganzen nicht geholfen, um Subscriptions salonfähig zu machen. Mhm. Deshalb, Subscriptions haben noch so eine Nischendasein für Sachen, die nicht irgendwie Entertainment sind. Also ich meine, bei Netflix und bei der Apple Cloud fragt sich das keiner mehr, aber wieso für ein Produkt irgendwie eine Subscription zu haben, das ist schon nochmal spezieller. Das sehen wir anders in England oder in den USA, wo sie gewohnt sind, in eine Subscription zu gehen. Aber du hast quasi Event Nummer 1, Produkt kommt ein, Event Nummer 2, ganz klar, der Billing-Schock der erste. Und das Lustige ist, wenn du dann over time das anschaust, wird der Billing-Schock wird nach Monat 2, 3 ist wirklich uninteressant, sondern dann ist es so, dass unsere Kommunikation eigentlich Churn treibt. Wieso? Weil wir immer wieder den Kunden informieren, bevor er auch ins Billing kommt, dass er doch skippen soll, wenn er das möchte, wenn er nichts haben möchte. Also wir sind da sehr, sehr offen und transparent inzwischen, muss ich vielleicht dazu sagen. Wir kommen ja auch noch zu den Schattenseiten unseres Businessmodells. Und dann sagen die Kunden, hey, irgendwie, ich habe jetzt die letzten 4, 5, 6 Monate nichts gefunden, was ich wollte, oder ich habe da lange nichts mehr gekauft. Okay, dann kündige ich jetzt erstmal prophylaktisch, damit ich nicht gecharged werde. Also das hast du schon auch. Ja. Aber im Endeffekt die Customer Lifetime Value bei uns, ich sag's mal so, offiziell würde ich natürlich sagen, unser Ziel ist, Produkte an den Mann zu bekommen. Mhm. Aber durch das Thema Billing Cycle und so weiter hast du natürlich eine kleine Anzahl, also ich kann euch nur ungefähr Prozentsatz sagen, so zwischen 10% und 15% aller Billings, die wir machen, werden nicht redeemed.
Okay. Hm.
So, und das ist natürlich Marge. Punkt.
Ja, das verstehe ich. Das ist die, bei Gutschein sind das die Breakage. Also das, genau, das ja. ist das verstehe ich. Ich finde das interessant, dass der AOV so schon gleich so ein, also es ist ja auch nicht selten so, ist auch in transaktionsbasierten Geschäftsmodellen ein starker Indikator. Jetzt weiß ich aber, dass ihr besonders hohe so Pricing-Kompetenz habt oder sehr gut die Rabattklaviatur spielt. Ist es der AOV auf wirklich Warenkorb-Ebene oder auch auf Artikel-Ebene? Also funktioniert, ist es egal, ob das jetzt viele Artikel, die hoch rabattiert sind oder wenig Artikel, die wenig rabattiert sind? Das ist nicht der Treiber?
Nee, es ist wirklich nur der AOV am Ende des Tages.
Okay. Aber viele sagen ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz rein, aber der Hintergrund meiner Frage ist, dass es immer noch so diese, alle, die vor 100 Jahren mal bei Meffert gelernt haben, sagen, dass irgendwie zu hohe Rabatte kontraproduktiv für den zukünftigen Kundenwert sind.
Also ich kann das dem nicht ganz widersprechen. Also du musst wirklich mittelfristig eine Strategie haben, wie du, also bei einem Subscription-Modell hast du tendenziell immer ein sehr großes Lock-Offer. Full stop. Also du musst den Kunden in eine Subscription bewegen und er muss einen Vorteil daraus haben, dass er sagt, okay, diese Barriere in eine Subscription zu gehen, die ist niedrig, weil das Offer einfach viel zu gut ist. So. Also da kommst du nicht dann vorbei. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist trotzdem, dass du in der initialen Order trotzdem AOVs hast und da, ich sag's nochmal, wir geben teilweise 70-80% off everything. Da sind wir immer noch bei einem 60er, 70er AOV. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie nur noch 20 AOVs haben, sondern also es ist wirklich 60, 70. Und dann langfristig ist es wirklich so, die Leute kaufen eine andere Art von Produkten, je länger sie bei uns im Modell sind, weil am Anfang kaufen sie so die Basics. Wir haben, ich glaube, im Moment irgendwie 28 verschiedenfarbige Leggings, ja, in unterschiedlichen Größen. Also wir haben auch Oversize, also wir sind eine der wenigen Marken, die bis zu 6XL anbieten. Und 6XL ist wirklich sehr, sehr groß, kann ich dir nur sagen. Am Ende ist es so, dass 80-85% aller initialen Käufe sind zwei schwarze Leggings. Also es ist total absurd, du sitzt dann da und denkst dir so, cool, neue Kollektion, tolle Farben. Und dann kaufen die Leute schwarze Leggings und dann denkst du so, gut, dann machen wir halt schwarze Leggings.
Ja, verstehe ich. Wir wollen mit Blick auf die Zeit, wir wollen noch über die Nachteile des Geschäftsmodells sprechen. Nicht, dass das jetzt irgendwie am Ende noch schlechte Laune hier produziert, aber die was sind so Subscription, verstehe ich es, auf der einen Seite in gerade in Deutschland nicht gelernt, wobei es gibt ja auch positive Beispiele, ne? Also HelloFresh zum Beispiel ist auch eine Kategorie, die hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, ist physische Ware, gibt eigentlich keine Notwendigkeit, Lebensmittel in Subscription zu bestellen. Amazon Prime, immer noch die größte Subscription-Maschine im E-Commerce. Was war so der Gegenwind, der für euer Geschäftsmodell reingeblasen?
Also relativ klar, wenn du mit Subscription startest und vor 10 Jahren war die, ich will nicht sagen, eine Wild-West-Welt, so stimmt's nicht ganz, aber du bist deutlich anders in die Kommunikation der Subscription gegangen. Hast es so, wir kennen es ja alle, irgendwie den Churn-Button verstecken und früher konnte man nur churn übers Telefon. Mhm. Und wie wir wissen, wenn du dann 5 oder 10 Minuten in der Warteschlange bist, dann denkst du dir, Leute, was ist bei euch los? Ich kann mich noch erinnern, Bild Plus hatte mal eine Zeit lang Cancellations nur über Fax oder Telefon. Also de facto, du spielst natürlich die komplette Klaviatur an. Wie kann ich dem Kunden zwar die Mindestmaß an Informationen geben, dass es legalseitig irgendwie noch mit viel gutem Wissen noch durchgeht, und dann machst du es ihm natürlich deutlich schwerer zu canceln. So, ja, damit haben wir gestartet. Ganz klar, also wenn mir jetzt jemand erzählt, hey, wir waren immer komplett 100% weiß oder sauber, das stimmt einfach schlicht nicht.
Aber da seid ihr praktisch, wie du selbst schon sagst, da seid ihr im Club von damals Vodafone, Kabel Deutschland,
absolut.
Sky.
Also müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das hat sich natürlich geändert. Einmal natürlich auch dank der ganzen dank der Verbraucherschutzzentralen, die schon sehr, sehr viel getan haben, auch für das ganze Thema Subscription. Inzwischen ist es so, dass wir wirklich sehr offen und transparent kommunizieren, dass es ein Abo-Modell ist, wie es funktioniert. Also zu jedem Zeitpunkt weißt du eigentlich, dass du in ein Abo-Modell kommst und auch beim Checkout musst du das nochmal irgendwie bestätigen, dass du wirklich bei uns einsteigen möchtest. Und wir kommunizieren ab Tag 1 in jeder E-Mail, selbst in Marketing-E-Mails, steht unten nochmal kompletter Disclaimer, dass wir ein Abo-Modell sind und wie du es uns nutzen kannst. Also deshalb, wir sind schon sehr, sehr sauber. Also wir haben natürlich auch die ein oder andere Klage mal hinter uns. Wir sind sauberer als viele andere Geschäftsmodelle und viele andere Unternehmen. Also doofes Beispiel, in Deutschland oder jetzt in Europa musst du eine One-Step-Cancellation-Möglichkeit haben. Mhm. So haben wir inzwischen überall eingeführt, obwohl wir es nicht überall mussten. Okay. Und also wir sind da schon sehr, sehr transparent und offen. Was aber sehr lustig ist, das will ich vielleicht nochmal sagen, in der Zeit vor 5, 6, 7 Jahren gab es einen sehr findigen Anwalt, also ich muss immer noch sagen, Hut ab, der aus dem Geschäftsmodell gemacht hat, hey, die sind nicht ganz sauber, was die Subscription angeht. Wenn Leute nicht die Cancellation hinbekommen, dann melden die sich bei mir und ich treibe für die das Geld wieder ein. Mhm. Und ich glaube, der Kollege ist wahrscheinlich der, ich will nicht sagen Mitarbeiter, weil es ja kein Mitarbeiter von uns ist, aber der hat wahrscheinlich an uns am meisten Geld verdient. Also Hut ab, wie sich ein Geschäftsmodell neben unserem Geschäftsmodell etablieren kann, das konträr zu unserem ist. Also Hut ab, dass er so clever damals war. Aber seit 3, 4 Jahren sind wir sehr, sehr transparent, sauber und wir sind tendenziell immer sehr kulant, aber du findest halt immer eine richtige Balance.
Okay, die verstehe ich. Also ergibt ja auch total Sinn, da jetzt mit dem Trend der Zeit zu gehen. Anderer Kritikpunkt, der immer wieder kommt, ist der ökologische, dass ihr im Grunde ähnlich, dass ihr so in den Topf geworfen wird, wie auch die asiatischen Player, die praktisch zu mehr Konsum anregen und dann den Markt mit billigen oder preiswerten, je nachdem, Produkten überschwemmen. Was sagt ihr gegen diese Kritiker? Also, was sagt ihr nicht gegen die Kritiker, sondern was sagt er gegen dieses Argument?
Ein paar Themen. Nummer eins, wir sind wirklich CO2-neutral. Also wir sind eines der wenigen Unternehmen und wir machen halt den Fehler, dass wir es echt schlecht kommunizieren. Mhm. Ich finde es immer wieder absurd, wenn du uns das Shipping Bag dir anschaust und dann die von Zalando und so weiter. Wir sind 100% recycelt, während alle anderen irgendwie bei 60-70% sind und das groß feiern. Und bei uns sieht das halt aus, also da sind wir schlecht in der Kommunikation. Was, glaube ich, der Vorteil von unserem Geschäftsmodell ist, wir produzieren nichts für den Müll. Heißt, es gibt nicht den Moment, dass wir irgendwie Warte abschreiben und dann irgendwie für ein Apfel und Ei nach Fernost wieder verschicken und verkaufen, sondern die ganze Warte, die wir für den europäischen Markt einkaufen, bleibt hier und wird an unseren Kunden verkauft. Also wir sind sehr, sehr, sehr direkt mit dem Kunden und wir wissen natürlich auch, was wir produzieren, in welcher Menge. Also das ist ein Vorteil. Letzter Punkt, und jetzt komme ich natürlich aus einer Business-Sicht. Unsere Qualität ist manchmal leider echt zu gut. Ich habe noch keinen einzigen Artikel, obwohl ich jetzt anderthalb Jahre hier bin und teilweise ein paar Artikel irgendwie schon 20, 30 Mal gewaschen habe, bis jetzt weggeschmissen, weil die Qualität echt richtig gut ist. Also unsere T-Shirts halten leider echt viel zu lange, was natürlich aber schön ist. Also nicht falsch verstehen bitte, natürlich möchte ich das, aber natürlich aus Geschäftssicht denkst du dir, hey, wäre auch schön, wenn der Kunde vielleicht nochmal ein neues T-Shirt benötigt, weil das alte jetzt wirklich so durchgenutzt wurde, aber ich glaube, da sind wir perfekt, nein, aber da sind wir deutlich weiter als viele andere Unternehmen und wir wollen mittelfristig hin, dass wir wirklich komplett vegan unterwegs sind, also wirklich auch kein Leder oder keine tierischen Produkte mehr verwenden. Wir sind da auch, also wir sprechen davon, dass wir bei 95-96% sind. Es gibt noch ein paar einzelne Produkte, wo wir noch ein bisschen üben und wo wir sagen, auch in der Produktion, dass wir dort neben den ganzen Farbstoffen, die es da durchaus gibt, auch die Arbeitsbedingungen ordneten wir fleißig. Also deshalb, ich würde sagen, Nachhaltigkeit im Sinne von Produkte sind wir schon ziemlich gut. Nachhaltigkeit, was Arbeitsbedingungen angeht, haben wir sehr, sehr viele Learnings ziehen müssen. Also es gab auch mal einen Skandal vor 7, 8 Jahren und basierend darauf ordneten wir unsere Produktionsstätten in regelmäßigen Abständen, ohne dass es die wissen. Also wir gehen da wirklich vorbei, ohne dass die wissen, dass wir vorbeikommen. Und ich sag's mal so, es gab mal bei Glossybox einen Moment, wo die Bild-Zeitung Artikel über Farbstoffe gemacht hat in China und da war so ein chinesischer Mitarbeiter komplett in Pink eingefärbt und ich wusste, das ist unser Farbton.
Oha, ja. Aber das Problem habt ihr zum Glück nicht. Aber interessant, weil du uns auch geholfen hast, noch ein bisschen so die Reise und die Evolutionsstufen der Subscription-Modelle im E-Commerce nochmal zu durchgehen. Und ich habe das Gefühl, dass das auf einem guten Weg ist. Meine letzte Frage, weil wir auch ein bisschen auf die Zeit achten müssen, ist die asiatischen Player, die ja jetzt auch auf der Marketingseite den Markt überfluten. Also schon bevor die Ware überhaupt hier ankommt, ist ja praktisch bei jedem generischen, aber auch bei jedem Brand-Suchbegriff jede amerikanische, deutsche, aber auch vor allen Dingen die asiatischen Plattformen sehr, sehr aggressiv. Also Brandbuilding und das Capturen von generischen Suchbegriffen wird ja gerade sehr aggressiv gemacht im Fashionmarkt, der ja auch seine Herausforderungen hat in der Post-Corona-Zeit. Spürst du das in deinen Zahlen auf deiner Kundengewinnungsseite oder hilft dir das vielleicht sogar schon, weil ihr ein anderes Wertversprechen habt?
Also klar, wir sehen es natürlich in der Acquisition, weil der CAC einfach hochgetrieben wird, das muss man ja ganz klar sagen. Die bidden am Schluss auf ähnliche Kunden manchmal wie wir. Nichtsdestotrotz mittelfristig, und das sehen wir ja auch, kommen die Kunden irgendwann mal bei uns oder bei einem anderen Marktteilnehmer an, wo die Qualität besser ist, weil so hat es auch klingen mag. Klar, Styles ändern sich jedes Jahr, aber auf der anderen Seite, so eine schwarze Legging sollte eben für 5, 6 Jahre eigentlich halten und eine gute Qualität haben. Und am Ende, wir wissen es, glaube ich, alle, wer wirklich zu billig kauft und schon weiß, dass es sehr billig ist, der kauft halt 2, 3, 5 Mal. Deshalb, da machen wir uns gar nicht so viele Sorgen. Ich glaube, was für uns das Thema ist, wir sind an einer Schwelle, wo wir eben jetzt deutlich anders agieren müssen. Also wir haben quasi Metaspiel, können wir perfekt. Jetzt müssen wir in die Offline-Welt viel mehr, also von klassisch D2C geht's hin in Wholesale, geht's hin in Retail-Stores und. Ich glaube, das ist eher dieser Wandel, wenn du aus, also so hat es auch klingen mag, ich habe keinen blassen Schimmer, einen Retail-Store zu die Operation zu machen. Wir haben da Experten, muss man dazu sagen. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du auf einmal irgendwie, wir haben fast 100 Stores weltweit, wenn du 100 Stores hast, dann Wholesale-Partner, weil deine Logistik voll auf D2C ausgelegt war. Auf einmal müssen die Bulk-Orders hinbekommen. Und dann erklärst du, ja, und dann müsst ihr nochmal einen anderen Hangtag reinmachen. Und dann gucken die dich in der Logistik an und sagen, wird Hangtag? Ihr habt doch einen. Und zwar, also das ist so, ich glaube, das sind so die Challenges, vor denen wir heute stehen, die anders sind. Wir werden quasi aus einer klassischen D2C-Brand hin zu einer normalen Brand, die halt auch in einer anderen Region unterwegs ist. Und das Schöne oder das wirklich Schöne an dem Modell ist am Ende, wir haben Daten, die zeigen, hey, in UK kennen uns fast 50% aller Frauen, aber nur 9% sind bereit, in eine Subscription zu gehen. Heißt, du hast 41%, die du einfach mit unserem Modell niemals angehen kannst. Und dann hilft dir ein Wholesale, hilft dir ein Retail. Und was das Spannende ist, und das haben wir auch bei Retail gesehen, Kunden sagen, hey, ich kaufe dein Produkt ein. Und irgendwann merken die, ich gehe doch lieber in die Subscription, weil ich es dann günstiger bekomme. Und dann eben bei einem, also das befruchtet sich so unfassbar. Also deshalb, ich freue mich schon irgendwie auf die nächsten paar Jährchen, weil Wholesale haben wir echt ein bisschen was vor. Wir fangen mit About You und Zalando und Otto und haben lustigerweise gerade jetzt noch bei Westwing was gemacht. Also von daher, es wird sehr, sehr viel passieren.
Super spannend, auch diese Entwicklung aus einer Eigenmarken-Subscription-Geschäftsmodellwelt in die Wholesale, aber auch in die Plattformwelt dann reinzugehen, eigentlich reverse-engineered, richtig gut. Mit Blick auf die Zeit, meine Abschlussfrage mit Bitte um eine kurze Antwort. Dein Marketing-Mix heute 80, 10, 10, also Meta 80%, 10 Google, 10 Rest, also branding-orientiert, sagst du so. Wie sieht der Mix in den nächsten 1 bis 2 Jahren aus? Was ist deine Prognose?
Also Meta wird natürlich ein bisschen decreasen, klar. Du wirst deutlich mehr in Wholesale investieren, weil dort natürlich auch mehr Marketing dann stattfindet.
Ich meine jetzt nur aus D2C-Sicht. Meine Frage geht so ein bisschen in die TikTok-Welt.
Ja, also ich würde mal tippen, dass du irgendwann mal wahrscheinlich nur noch bei 50-60% Facebook oder Meta bist und den Rest eher in TikTok investierst. Aber TikTok ist ganz klar immer noch deutlich höherer CAC für uns. Nichtsdestotrotz musst du natürlich in den Channel investieren. Ich glaube, es funktioniert für uns eher nur, wenn TikTok Shop auch wirklich live ist, weil dieser Medienbruch von TikTok hin zu ich gehe in eine Subscription ist nicht so einfach für uns, ganz klar.
Okay. Super spannend. Richtig gut. Lieber Marc, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe richtig viel gelernt. Ein Geschäftsmodell, von dem man sich viel abgucken kann. Für viele sicherlich schwer zu kopieren. Aber ich glaube, wir werden noch mehr Geschäftsmodelle in Europa sehen, die Subscription-Elemente haben oder reine Subscription-Modelle sind. Du hast tolle Einblicke gegeben. Vielen Dank auch für deine Transparenz. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du magst. Und grüße dich nach Berlin und hoffentlich bis bald. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Wiedersehen.
So, das war der K5 Commerce Cast und der Marketing Transformation Podcast mit Fabletics. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte hinterlasst positive Bewertungen und Feedback auf den sozialen Medien. Ich freue mich immer von euch zu hören. Vielen Dank.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.